HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Am Tisch mit Joachim Radkau, Umwelthistoriker und von 1980 bis 2009 Professor für Neuere Geschichte an der Universität in Bielefeld. Gastgeber ist Konrad Ley. Herr Radkau, es ist gar nicht so einfach, sich einen Überblick darüber zu verschaffen, was für Bücher Sie alles veröffentlicht haben. Als Sie 2015 für Ihre Theodor-Heuss-Biografie den Einhard-Preis in Seligenstadt verliehen bekommen haben, da zitierte Ihre Laudatorin, die Verfassungsrechtlerin Gertrude Lübe-Wolf, das Westfalenblatt. Die Bielefelder Lokalzeitung hatte anlässlich ihrer Emeritierung geschrieben, es gebe mehr als nur einen Joachim Radkau. So viele Bücher wie unter diesem Namen zu so vielen unterschiedlichen Themen veröffentlicht worden seien, die könnten unmöglich von ein und derselben Person verfasst worden sein. Wenn wir mal davon ausgehen, dass es tatsächlich nur einen Joachim Radkau gibt, wie deuten Sie eigentlich, Herr Radkau, diese große Vielfalt Ihrer Publikationen?
Ach, da stellen Sie mir gleich eine schwierige Frage. Ein anderer Pressemann hat mir mal einen Rekord im Teamspringen unterstellt. Das sieht aber nur von der Ferne so aus. Für mich hängt alles auf feine, verborgene Art zusammen. Nicht? Und auch mit meinem neuesten Buch Geschichte der Zukunft versuche ich mal diese verborgenen Fäden zu bündeln. Das ist auch eine persönliche Befriedigung, die mir dieses neue Opus verschaffte.
Ja, Herr Radkau, Sie haben sich ja bei Hans-Ulrich Wehler habilitiert. Unter den Argusaugen von Wähler, wie Sie einmal geschrieben haben. Nun muss man wissen, dass die Universität Bielefeld eine Hochburg der Sozial- und Strukturgeschichte ist und war mindestens. Und da hätte es lange Zeit als unanständig gegolten, so eine andere Formulierung von Ihnen, eine Biografie zu schreiben. Trotzdem haben Sie sich nicht abhalten lassen, Biografien von Max Weber und Theodor Heuss zu schreiben. Lag das daran, dass Sie, wie Sie in Ihrer Dankesrede zum Einhard-Preis sagten, noch von früher einen Rest von Sponti in sich trugen? Ist das ein Aufbegehren gegen eine statisch verstandene Strukturgeschichte?
Ah ja, das haben Sie sehr schön beschrieben. Also erstmal in meinem gesamten Historikerleben, was ja inzwischen 50 Jahre umfasst, habe ich immer nur solche Bücher geschrieben, die mir Spaß gemacht haben. Also niemals geguckt, ob es Fördermittel gab. Also da bin ich ein ganz, ganz altmodischer Historiker. Und ich war auch stets der Überzeugung, dass der Eros der Geschichte ganz wesentlich doch auch in den lebendigen Menschen liegt. Nicht? Und zeitweise hat die Sozialgeschichte aller Bielefeld doch zu sehr in abstrakte Höhen geführt. Der britische Historiker und Hitlerbiograf Kershaw hat mal spöttisch über Wielers fünfbändige deutsche Gesellschaftsgeschichte gesagt, es gäbe da nur zwei Menschen, die ihr Fleisch und Blut behielten, weil sie nicht wegzukriegen wären. Erstens Bismarck und zweitens Adolf Hitler. Und ich finde, es haben doch einige mehr Menschen Fleisch und Blut verdient.
Herr Radkau, ich will mal einige Ihrer Publikationen nennen. Sie promovierten bei Fritz Fischer über deutschsprachige Emigranten in den USA. Dann schrieben Sie das Buch Aufstieg und Krise der deutschen Atomwirtschaft. Das ist ja seit mehreren Jahrzehnten inzwischen ein Klassiker geworden. Sie schrieben über die Geschichte des Holzes, über die Technik in Deutschland. Sie schrieben über das Zeitalter der Nervosität. Sie veröffentlichten eine Weltgeschichte der Umwelt unter dem Titel Natur und Macht. Dann legten Sie eine Biografie Max Webers vor. Als nächstes kam dann die Ära der Ökologie. Dann eine Biografie von Theodor Heuss. Und schließlich, man könnte sagen, als Opus Magnum die Geschichte der Zukunft, Ihr letztes Buch. Bevor wir darauf näher eingehen, würde ich gerne auf eine Veröffentlichung aus dem Jahr 1972 eingehen. Die hatten Sie damals zusammen mit Ihrer Frau Orlinde Radkau geschrieben. Das Buch heißt Praxis der Geschichtswissenschaft. Darf man daraus schließen, dass Sie mit Ihrer Frau seit über 50 Jahren zusammen sind?
Nun ja, wir haben im letzten Juni unsere goldene Verlobung, 50-jährige Verlobung gefeiert. Und in unserer flipperigen 68er-Generation, die so gern ihre Beziehungskrisen kultivierte, scheinen wir doch einen gewissen Rekord zu haben. Ich muss allerdings hinzusagen, dieser Titel Praxis der Geschichtswissenschaft war uns vom Verlag aufoktroyiert worden. Wir wollten das Buch eigentlich betiteln Das Lustprinzip in der Geschichtswissenschaft. Und ich habe ja schon gesagt, alle meine Geschichtsprojekte habe ich betrieben, weil sie mir Spaß machten. Nur es geht eben auch darum, eine allzu simple, billige Lust an der Geschichte zu verfeinern. Und insofern kehre ich auch mit dem neuen Buch Geschichte der Zukunft wieder zu meinen Anfängen zurück. Nicht? Da komme ich ja auch mehrmals drauf zu sprechen. Man muss sich das billige Vergnügen aus der Retrospektive verkneifen, wie blind und blöd die Menschen doch früher gewesen seien. Man muss stattdessen deren Zukunftserwartungen rekonstruieren, sich vor Augen zu führen, dass sie die reale Zukunft ja nicht kannten. Nicht? Und dann kann man sie schon mehr ernst nehmen.
Ja, also dieses Buch heißt Geschichte der Zukunft und im Untertitel heißt es dann Prognosen, Visionen, Irrungen in Deutschland von 1945 bis heute. Sie sagten schon, Sie wollten da nicht in eine nachträgliche Besserwisserei hineinkommen. Mhm. Und die Frage ist natürlich, wenn man diese zahlreichen Überraschungen und Irrungen, die es da in der Geschichte gab und diese eine nach dem anderen aufgezählt haben, sich vergegenwärtigt, ja, zu welchen Einsichten führt das eigentlich, wenn man sich diese ganzen Fehlprognosen früherer Jahrzehnte vor Augen führt?
Ach, das ist schon eine Frage, die es in sich hat. Also zuerst und vor allem führt es zu der Einsicht, die Zukunft erhält wesentliche Unbekannte. Wir müssen zwar über die Zukunft nachdenken, nur ausschließlich im Augenblick leben geht unmöglich. Das ist keine Lebensmaxime. Wir müssen über die Zukunft nachdenken und uns aber vergegenwärtigen, dass es eine Mehrzahl möglicher Zukünfte gibt. Deswegen all jenen Misstrauen, die mit Prophetengeste auftreten, die behaupten oder blöffen, die Zukunft genau zu kennen und für die diese Zukunft auch eine Glaubensfrage ist. Und wer nicht daran glaubt, der ist out, der gehört nicht zu uns. Also diesen Typus sollten wir meiden, dem sollten wir nicht glauben. Wir müssen mit der Unsicherheit der Zukunft leben. Aber gerade dadurch kann es auch interessant werden.
In den 50er und 60er Jahren herrschte in Westdeutschland ein erstaunlicher pragmatischer Pessimismus vor. Auch die nach Amerika Emigrierten, über die Sie ja promoviert haben, hatten eine gewisse Allergie gegen großartige, großspurige Zukunftsvisionen. Woher rührt dieser Pragmatismus der Nachkriegsjahre?
Um nochmal auf die Emigranten zu kommen, über die ich auch vor 50 Jahren promoviert habe. Nicht, das war damals so ein typisch antifaschistisches Thema in der 68er-Zeit. Ich hatte so Herbert Marcuse und Ernst Bloch, die USA-Emigranten vor Augen, die großen Visionäre, die Lehrmeister Rudi Dutschkes, und war umso mehr verblüfft, dass unter zahlreichen intellektuellen Immigranten geradezu eine Allergie gegen Utopien verbreitet waren. Das habe ich besser verstanden, als ich dann entdeckte, dass in der Weimarer Zeit noch das utopische Denken so einen letzten Aufschwung erlebte. Auch die Nazi-Bewegung war auf ihre Art utopisch, nicht? Tausendjähriges Reich. Aber 1933 war natürlich für diese Migranten ein ganz tiefes Trauma. Und daraus erklärt sich wohl jene Gereiztheit gegen alles Utopische. Und der Witz ist nun, dass sich genau darin die Immigranten auch mit vielen Nachkriegsdeutschen nach 1945 trafen. Es gibt nach 1945 ganz, ganz viele Querverbindungen zwischen den nach USA emigrierten Deutschen, meist deutschen Juden und den hier gebliebenen. Man kann sagen, dass die Bundesdeutschen durch eine gewisse Utopieresistenz im Großen und Ganzen charakterisiert waren, gerade auch im internationalen Vergleich. Deswegen haben frühere Zukunftshistoriker, die sehr stark auf die Utopien fixiert waren, diese Nachkriegsgeschichte als eher einen Abstieg, also ein bisschen langweilig empfunden. Das finde ich aber völlig falsch. Ich finde, genau da wird es interessant.
Sie erwähnen in Ihrem Buch auch eine hübsche Episode. Da hatten Sie Wolfgang Leonhardt erwähnt, die Revolution frisst ihre Kinder. Und Sie sagen, Sie hätten damals als junger Student ihm gegenüber die großen Visionen der chinesischen Revolution hochgehalten, aber Leonhard sei merkwürdig skeptisch geblieben. Und nun, das merkwürdig ist, dass gegen Ende seines Lebens vermisste Leonhard dann die großen Entwürfe und die langfristigen Perspektiven der Politik. Also wir haben es mit einem merkwürdigen Paradox zu tun.
Ja. Aber mit mir ist es im Grunde ähnlich gegangen. Also zwischendurch hatte ich so Phasen, da konnte ich das Wort Zukunft nicht mehr hören. Mit dem Wort Zukunft wird ja auch viel Murks betrieben, nicht? Wenn irgendwelche großen Stadtplaner und Baulöwen ganze Stadtteile abreißen wollen und dann irgendwas Neues hinklotzen und natürlich stets die Baukosten weit überschreiten und immer dann Zukunft, wie so ein Kuckucksruf und wer da was dagegen sagt, ist ein ewig gestriger. Also es gab so Phasen, da konnte ich das Wort Zukunft nicht mehr hören, aber dann gab es auch immer wieder Phasen, da dachte ich, verdammt nochmal, hätten die Leute doch mal konkreter implizierten Zukünfte nachgedacht. Hätten sie doch mal anschaulicher ihre Visionen entworfen. Nicht? Also ich bin bei dem Buch sehr hin und her gerissen gewesen.
Ja, und Sie beschreiben ja auch sehr schön, was das für Prognosen waren, die sich dann womöglich als Fehlprognosen dargestellt haben. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Geschichte, da zitierten Sie den Nationalökonomen Lujo Brentano, der unmittelbar vor dem Kriegsausbruch 1914, also vor über 100 Jahren, meinte, die Verflechtung der modernen Weltwirtschaft mache einen Krieg völlig unmöglich. Ich finde das eigentlich eine sehr nachvollziehbare Argumentation, die wir heute ja auch immer wieder hören. Und Brentano sagte damals, es sei völlig undenkbar, dass es zum Krieg kommen könnte. Die Staatsmänner seien doch nicht so verrückt. Diese Argumente klingen doch eigentlich vernünftig. Was meinen Sie?
Natürlich waren die vernünftig. Und Lujo Brentano war einer der klügsten deutschen Nationalökonomen. Aber der Witz ist nun, diese Auffassung war weit verbreitet. Nicht 2014, als ja hier unendlich viele 1914 Gedenkveranstaltungen war, herrschte aus meiner Sicht viel zu sehr die Tendenz, die Vorgeschichte von 1914 als Einbahnstraße zum großen Krieg hin zu stilisieren. Ich habe mich ja selber früher in meinem Zeitalter der Nervosität ganz viel mit dieser Ära befasst. Ich war eher frappiert, wie sensibel, wie friedlich viele Deutsche doch waren, wie sie gar nicht an Krieg dachten. Ich habe dann ja auch viele Jahre über Max Weber geforscht. Max Weber, der ja oft als Prophet bezeichnet worden ist. Aber sogar Max Weber hat 1914 vor der Juli-Krise keinen Gedanken an einen kommenden großen Krieg gehabt. Ist es nur eine sehr interessante Frage. Das ist aber so eine metahistorische Frage, die führt über die empirische Geschichtswissenschaft heraus. Waren das einfach Fehlprognosen oder enthalten sie auch Hindeutungen auf mögliche Alternativen der Geschichte? Also ich komme immer mehr dahin, über diese zweite Frage doch mehr nachzudenken. Ich glaube, das könnte auch so eine Zukunftsfrage sein, die bisher von den Historikern fast völlig vernachlässigt worden ist.
Also mehrere mögliche Zukünfte, das deutet ja auch darauf hin, dass es jeweils Alternativen aktuellen Politik gibt. Ja, wollen wir etwas Musik hören, Herr Radkau? Sie haben sich als erstes gewünscht den Choral Brich an, o schönes Morgenlicht aus dem Bachschen Weihnachtsoratorium, gesungen vom Bielefelder Universitätschor. Ich vermute, dass Sie da bestimmte persönliche Erinnerungen daran hatten.
Oh ja, also erstens hat damals meine Frau in dem Chor mitgesungen und zweitens der Chorleiter Werner Hümmeke, den habe ich auch gut gekannt. Mit dem habe ich vor genau 40 Jahren mal ein Seminar gemacht, Geschichte und Musikgeschichte. Auch ein wunderschönes Thema, aber das wäre was für eine eigene Sendung.
Wir hören Johann Sebastian Bach, Brich an, o schönes Morgenlicht aus dem Weihnachtsoratorium. Es spielen die Kölner Kammermusiker und es singt der Universitätschor Bielefeld. Sie hörten den Chor »Brich an, o schönes Morgenlicht« aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach mit dem Orchester der Kölner Kammermusiker. Es sang der Universitätschor Bielefeld unter dem Dirigenten Werner Hümecke. Und Sie hören Doppelkopf auf HR2 Kultur heute mit dem Umwelthistoriker Professor Joachim Radkau. Als Gastgeber ist Konrad Ley. Wir nähern uns nun einem weiteren Kapitel in der Geschichte.
Darf ich gerade noch zu dem Bach?
Ja, bitte.
Ich möchte da doch sagen, dass die Bachmusik gleichsam einen großen Bogen schlägt von meiner Kindheit zu meiner jetzigen Gegenwart. Ich bin in einem Landpfarrhaus aufgewachsen, Oberlübbe am Wiehengebirge, das zugleich Zentrum einer religiösen Erweckungsbewegung war. Und Bach-Klänge haben meine Kindheit und Jugend begleitet. Bach war der Background-Sound jener Jahre. Aber jetzt in meinen alten Tagen habe ich wieder eine neue Liebe zu Bach gefunden. Mit meiner Frau zusammen bin ich dem Kirchenchor beigetreten. Irgendwie rundet sich da auch auf diese Weise mein Leben ab.
Gut, wir kommen zu einem weiteren Kapitel aus dieser Geschichte der Zukunft und der Zukunftserwartungen. Diesmal geht es um die Geschichte der Kernenergie. Und Sie, Herr Radkau, haben ja über die Geschichte der deutschen Atomindustrie ein Standardwerk geschrieben. Das war zugleich Ihre Habilitationsschrift. Und Sie schreiben dazu: Nur langsam und widerwillig öffnete ich mich der Einsicht, dass die Anti-AKW-Bewegung alles in allem die besseren Argumente hatte. An mir selbst erfuhr ich den Reiz, aber auch die Tücke eines Themas mit offener Zukunft. Wie war das für Sie Anfang der 70er Jahre, als Sie mit dem Thema begonnen hatten?
Ja, also wie so viele Intellektuelle meiner Generation war ich ein begeisterter Anhänger der Atomenergie und wollte eigentlich mit meinem Opus die aus meiner Sicht viel zu träge, konservative Bonner Bürokratie dafür kritisieren, dass sie diese derart verheißungsvolle neue Energiequelle nicht viel zielstrebiger vorangetrieben habe. Das war mein allererster Impuls und ich stand damit nicht allein. Ich meine, auch Rudi Dutschke war ja eine Art Schüler von Ernst Bloch, einem enthusiastischen Anhänger der Atomenergie, hat sich nur mühsam dann zur Gegenseite bekehrt. Das war für mich also ein rein intellektueller Prozess. Ich hatte eigentlich nie sehr große Angst vor der Atomkraft, aber rein auf intellektuellem Wege gelangte ich zur Überzeugung, die Gegenseite hat auch viele verdammt gute Argumente. Und ich entdeckte auch, dass eigentlich die wirklichen Experten von Anfang an ganz genau wussten, dass die Atomtechnik mit sehr hohen Risiken verbunden ist.
Nun, Sie gehören inzwischen seit gut 40 Jahren der Umweltbewegung an, aber Sie kannten eben auch noch die Zeit, als das friedliche Atom als beste Erfüllung des Pazifistentraums Schwerter zu Pflugscharen angesehen wurde. Das führte ja damals zu ganz merkwürdigen Frontbildungen.
Ja. In den 50er, 60er Jahren war es eher eine linke Position, für eine noch stärkere Forcierung der Atomtechnik einzutreten, während dem alten Adenauer auch mal das Wort herausrutschte, das verdammte Atom hat allen den Kopf verdreht, in einer Zeit, als die SPD, kann man auch noch in der Präambel vom Godesberger Programm erkennen, die CDU, also an Atomenthusiasmus, erheblich überholte. Ich muss zu meiner Schande sogar gestehen, dass ich beim Studium der damaligen Akten Sympathie für ausgerechnet für Franz Josef Strauß bekam, der für die 50er Jahre noch einen relativ sehr realistischen Blick auf die Chancen der zivilen Atomtechnik hatte.
Naja, Franz Josef Strauß hat es wahrscheinlich ganz wirtschaftlich gesehen, hat gesagt, das rechnet sich bisher nicht, diese zivile Atomstromproduktion. Also was soll das eigentlich? Warum machen die das eigentlich?
Naja, er hatte auch gute Verbindungen zu amerikanischen Insidern, die also wussten, also so ein reiner Segen ist das gar nicht mit dem friedlichen Atom.
Ja, merkwürdig waren, dass die Atomphysiker sehr deutliche Befürworter damals der Kernkraft waren. Wir denken etwa an Otto Hahn, der allerdings nur auf theoretischen Weise das befürwortet hat. Wenn es sonst ums Praktische geht, hat er sich da nicht gekümmert. Wie lässt sich dann das erklären? Theoretisch sehr starker Befürworter, aber wenn es dann um die Umsetzung geht, dann hapert es so ein bisschen.
Ach, ich glaube, die deutschen Atomphysiker brauchten das friedliche Atom auch zu ihrer eigenen Entlastung. Nicht? Sie hatten ja doch großenteils mitgewirkt an dem Uranprojekt der Nazi-Regierung, das natürlich dem Bau einer Atombombe diente. Und das amerikanische Manhattan Project, wesentlich von alarmierten deutschen Immigranten angestoßen, ist eben erst durch dieses deutsche Projekt in Gang gebracht worden. Insofern hatten sie Grund, sich schuldig an dem atomaren Inferno von Hiroshima und Nagasaki zu fühlen. Man kann es von daher erklären, dass sie zu ihrer seelischen Entlastung jetzt das friedliche Atom brauchten und am liebsten auch die Legende verbreiteten, sie hätten im Grunde von Anfang an auf zivile Kernenergienutzung hingestrebt.
Ja, damals gab es ja auch das Göttinger Manifest der Atomphysiker gegen die atomare Bewaffnung der Bundeswehr und umgekehrt natürlich für die friedliche Nutzung der Atomenergie.
Ja.
Meiner Ansicht nach lässt sich dann auch das spätere Buch von Holger Strom Friedlich in die Katastrophe. Dieser Titel lässt sich nur so erklären, nicht mit der Atombombe in die Katastrophe, sondern diesmal friedlich in die Katastrophe.
Ja.
Ohne diesen Background wird man das gar nicht verstehen.
Ja. Es ist ganz witzig, in typischen Fällen war in der Atomkontroverse der 70er Jahre die Atombomben-Argument der Atomlobby. Die pflegte zu sagen, ihr habt doch im Grunde vor allem Angst vor der Atombombe. Und die ist ja auch berechtigt, diese Angst. Aber doch bitte nicht jetzt diese Angst, vor diese Bange mache vor dem friedlichen Atom. Nicht? Erst allmählich kam heraus, dass zivile und militärische Kerntechnik eben doch eng zusammenhängen. Als Historiker hätte man das von Anfang an wissen können. Ne?
Und interessant ist, auch vor diesem Hintergrund hat es dann auch diese Hoffnung auf das friedliche Atom bis ins Godesberger Programm 1959 geschafft. Und der regierende Bürgermeister von West-Berlin der frühen 60er Jahre namens Willy Brandt, der hätte am liebsten ein Kernkraftwerk auf der Wannseeinsel errichten wollen.
Ja.
Ist das nicht eine verrückte Geschichte?
Ja, also als ich das ist in der Öffentlichkeit anscheinend kaum bekannt geworden. Als ich das in den Akten entdeckte, ist mir innerlich der Unterkiefer runtergeklappt. Nicht wenige Jahre nach dem Mauerbau ein Atomkraftwerk auf der Wannseeinsel, wenige Kilometer von der DDR-Grenze entfernt. Wenn das Atomkraftwerk hochgegangen wäre, hätte doch die Westberliner Bevölkerung kurz nach dem Mauerbau in die DDR evakuiert werden müssen. Eine völlig groteske Vorstellung. Dem Willy Brandt ist dann auch in Bonn von Experten dann doch der Kopf zurechtgerückt worden. Das ist auch so eine Story, die Willy Brandt-Fans nicht so gerne hören.
Ja, und merkwürdigerweise waren die größten Skeptiker gegenüber der damaligen Atomeuphorie Ingenieure und Ökonomen, also die Praktiker.
Ja.
Die haben sich gedacht, wie soll ich das umsetzen? Da gibt es doch Probleme.
Ja. Ist besonders witzig. Wenn man nach skeptischen Stellungnahmen zur Kernenergie sucht, wird man besonders fündig, falls man da reingelassen wird, im Archiv des RWE, des größten deutschen Energieerzeugers. Nicht? Die hat in den 50er Jahren gewaltige Braunkohlelager erschlossen. Für die war die Kernenergie dann eine ganz lästige Konkurrenz. Ein führender Experte des RWE, Eugen Löbel, der hatte sich damals sogar darauf spezialisiert, die Propaganda der Atomlobby auseinanderzunehmen. Es gibt doch so da eine gewaltige Ironie der Geschichte.
Ja, da gibt's mehrfach in Ihrem Buch über die Geschichte der Zukunftserwartungen. Es ging ja dann anders weiter. Anfang der 70er Jahre entwickelte sich allmählich eine Gegenbewegung gegen dieses friedliche Atom. Und 1975 kam es dann zu den bekannten Zusammenstößen im Wald von Wiel am Kaiserstuhl. Und das Erstaunliche war, Die Protestierer waren nicht etwa jene, die immer protestiert hatten, die Studenten, sondern es waren konservative Bauern und Winzer. Und die orientierten sich an der Bundschuhfahne, an der Regenbogenfahne, am Bauernkrieg von 1925. Also das waren die historischen Bezugspunkte. Und wie argumentierten sie damals gegen die Atomkraft? Sie hatten Sorge um ihren Wein. Und nun ist ja bekannt, das Motto hieß ja immer, badischer Wein von der Sonne verwöhnt.
Ja.
Und die sagten damals, badischer Wein vom Nebel verwöhnt. Nein, das darf nicht sein. Also wir sehen hier an diesem Beispiel, mit fragwürdigen Argumenten sind sie zu einer guten Entscheidung gekommen.
Ja, das liegt aber auch daran, weil ihnen kompetente Freiburger Studenten zuströmten, die dann wirklich gewichtige, allgemein gewichtige Argumente gegen die Kernenergie hatten. Ich hatte vor einigen Jahren nach Fukushima, als ich gerade von der Japan-Reise zurückkam, mal ein hochinteressantes Gespräch mit Helmut Weidner, der seit 40 Jahren die japanische Umweltbewegung erforscht hat. Der sagte, auch in Japan hätte es zahlreiche lokale Anti-AKW-Initiativen gegeben. Die hätten aber unter sich bleiben wollen. Die hätten gar kein Büro in Tokio haben wollen und keine Experten. Die hätten gefürchtet, die werden doch dann gleich von der TEPCO, dem führenden Konzern, korrumpiert. Deswegen wären sie hinterweltlerisch geblieben. Und Weidner sagte, es sei ein Verdienst der pragmatischen 68er, vielleicht hat er auch mich dazu gerechnet, die dann solchen lokalen Initiativen, die aus sich heraus hinterweltlerisch geblieben wären, zuströmten und die dann wirklich triftigen Argumenten versorgten. Und ich meine, Neville, es war ja auch vorausgegangen, knapp zwei Jahre vorher, die Ölkrise, natürlich erstmal ein Triumph der Atomlobby. Darauf gab es schlagartig irrsinnige Pläne zum Ausbau der Kerntechnik. Allein in der Unterelbe sollten 40 Atomkraftwerke errichtet werden, zum Teil schwimmende Atomkraftwerke im Wattenmeer. Ich meine, später wollte da keiner mehr das von hören. Aber gerade weil unter dem Eindruck der Ölkrise die Ziele der Atomlobby in irrsinnigen Gipfel getrieben wurde, kippte das Ganze. Ich hätte deswegen am liebsten mein Buch betitelt Im Zickzack der Zukünfte. Aber mein Lektor im Verein mit meiner Frau haben mir das ausgeredet, das klinge irgendwie zu zickig.
Was ich interessant fand, war, wie Sie den Beginn der Umweltbewegung herausgearbeitet haben und wie sie dann allmählich im Laufe der Jahre diese Stärke bekommen hat. Und da gibt es ja die unterschiedlichen Handlungsstränge, die da zusammenführen. Also das ist jetzt nicht nur die zivilgesellschaftliche Bewegung der Bürgerinitiativen, sondern da kommen andere Handlungsstränge dazu. Also zum Beispiel, dass RWE etwas dagegen hatte, dass BASF in der Nähe von Ludwigshafen-Mannheim ein AKW errichtet, weil das womöglich eine Konkurrenz zu dem nahen Biblis gewesen wäre, also dem Projekt von RWE und so weiter. Also, dass da merkwürdige Stränge zusammenlaufen, die letztendlich alles dazu geführt haben, dass diese Bewegung seit 40 Jahren relativ stark ist.
Ja, ja. Nee, das haben Sie ganz richtig dargestellt. Die Umweltbewegung und auch speziell die Anti-AKW-Bewegung ist so durch ein Zusammenströmen, einen Synergieeffekt ganz unterschiedlicher Tendenzen entstanden, deswegen kam sie auch so überraschend, aber deswegen wurde sie auch so mächtig. Sie kam keineswegs nur von unten, nicht nur aus den Bürgerinitiativen. Eine Schlüsselfigur ist auch Peter Menke-Glückert gewesen, der Brain Truster von dem neuen Bundesinnenminister Genscher, der frisch aus den USA Environmental Politics zur Umweltpolitik mitbrachte. Es gab eben auch innerhalb der Atomszene Unstimmigkeiten, darauf haben Sie ja ganz richtig hingewiesen. Heinrich Mandl, der kommende Atompapst innerhalb des RWE, war aufgebracht darüber, dass in nächster Nähe von dem geplanten Riesenatomkraftwerk Block Biblis, damals das größte Projekt der Welt, dass das BASF auch ein firmeneigenes Kernkraftwerk beim Großraum Mannheim-Ludwigshafen bauen wollte. Und ausgerechnet Heinrich Mandl, der spätere Atompapst, hat den zuständigen Bundesminister auf dieses nukleare Restrisiko aufmerksam gemacht, das dann das entscheidende Argument gegen die Atomtechnik wurde.
Und seitdem sprechen wir von dem unbeherrschbaren Restrisiko.
Ja.
Ja, vielleicht sollten wir noch auf ein Stichwort eingehen. Das ist nämlich die Bedeutung von Information und Wissen für die Umweltbewegung. Sie hatten ja selbst gesagt, Sie hatten sich einstmals von den besseren Argumenten der Anti-AKW-Aktivisten beeinflussen lassen. Welche Rolle hat diese Information und Wissen damals gehabt?
Ich glaube, eine sehr, sehr große Rolle. Die von bisherigen Darstellungen der Anti-AKW-Bewegung finde ich nicht genug berücksichtigt wird. Die Erforschung der Anti-AKW-Bewegung begann so im Zuge der Studie der New Social Movements in der Soziologie. Man interessiert sich für die Bewegung, für die Demonstrationen. Auch die Presseleute interessierten sich für die großen Demonstrationen, wenn sich die Demonstranten mit Polizisten prügelten. Aber das Wissen hat letztlich doch, meine ich, eine entscheidende Rolle gespielt. Auch ohne wirklich kluge Insider-Intellektuelle, die wirklich triftige Argumente hatten, die auch vor Gericht vorzeigbar waren, hätte die Bewegung nicht einen derartigen Erfolg gehabt. Die erste große Anti-AKW-Bibel war das Buch von Holger Strom, Friedlich in die Katastrophe, das von Auflage zu Auflage dicker wurde, inzwischen ein biblisches Format hatte, also mit Altem Testament zusammengenommen. Und Holger Strom war Gründer und Leiter der deutschen Sektion der Friends of the Earth, vorher von David Brower in den USA gegründet. Und auf diesem Wege gelangte er an Insider-Informationen von Kritikern innerhalb des US-amerikanischen Establishments. In den USA begann innerhalb der Experten die Atomkraftkontroverse schon in den 60er Jahren. Aber da später sowieso keine neuen AKWs mehr bestellt wurden, ist die sogar heute bei vielen amerikanischen Umwelthistorikern in Vergessenheit geraten.
Aber man sieht, wie viele Einflüsse von Amerika über den großen Teich darüber kamen.
Ja.
Ich schlage vor, wir hören wieder etwas Musik. Sie haben als zweites Stück eine Erinnerung an die 70er Jahre ausgewählt. Nun also nicht mehr Johann Sebastian Bach, sondern Sex Machine von James Brown. Was verbinden Sie mit dieser Musik, Herr Radkau?
Das habe ich übrigens von meiner Frau, die sagte, das müsste ich unbedingt bringen. Das wäre doch jahrelang, frühe 70er Jahre, unsere Lieblingsmusik gewesen. Dazu hätten wir immer wieder in der Diskothek Sahara an der Reeperbahn getanzt, nicht so eine Diskothek, die so mit Vorliebe Afro-Rock brachte. Und das war so die Zeit, als wir die Praxis der Geschichtswissenschaft konzipierten, die eigentlich den Titel haben sollte, das Lustprinzip in der Geschichtswissenschaft. Nicht?
Gut, wir hören James Brown mit Sex Machine.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man.
Yeah.
Moving, doing it, you know.
Yeah.
Can I count it off?
Go ahead.
One, two, three, four. Get up.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Stay on the scene.
Get on up.
Like a sex machine.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Sie hörten Sex Machine von James Brown. Gewünscht hat sich die Musik unser heutiger Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur, der Umwelthistoriker Joachim Radkau. Die Fragen stellt Konrad Ley. Wir hatten schon gesagt, die bundesdeutsche Gesellschaft hat so eine spezifische Utopieresistenz, eine Skepsis gegenüber der Futurologie, die man historisch aufgrund der traumatischen Erfahrung des Tausendjährigen Reiches gut erklären kann. Allerdings bildet da die Umweltbewegung eine Ausnahme. Sie interessiert sich wenig für Umweltgeschichte. Vielleicht, leider, weil man befürchtet, dass unter dem Grün das Braun durchlugt. Andererseits gibt es in ihr Zukunftsperspektiven in Hülle und Fülle. Wie erklärt sich dieser Gegensatz, Herr Radkau?
Ja, das ist wieder eine vertrackte Frage. Es ist ganz richtig, die Umweltbewegung hat sich von Anfang an, seit der sogenannten ökologischen Revolution von 1970, auch ausgezeichnet durch eine Zukunftsgerichtetheit. Die wurde später sogar noch stärker, seit 1992 Rio, das Zauberwort Nachhaltigkeit, Sustainability, das um die ganze Welt herumging. Andererseits lebt auch die Umweltbewegung ganz wesentlich aus Impulsen aus der Gegenwart. Man kann geradezu den Eindruck bekommen, ihre vitalen Kräfte kommen auch ganz wesentlich durch Herausforderungen gegenwärtiger Probleme. Und merkwürdigerweise, wie sich eigentlich beides miteinander verträgt, wie sich beides miteinander kombinieren lässt oder wie auch beides einander ins Gehege kommen kann. Diese Frage ist bisher noch kaum durchdacht worden. Manchmal hatte ich das Gefühl, die ist gerade so ein bisschen tabu in der Umweltbewegung. Das ist die Frage des letzten Kapitels meines neuen Buches.
Ja, wir kommen sicherlich da drauf, aber wir wollen zunächst mal festhalten, dass die Umweltbewegung einen bestimmten Kontrast zu dieser No-Future-Stimme etwa der 80er Jahre ausdrückte. Andererseits ist es ja auch mit den Zukunftsprognosen der Umweltbewegung so eine Sache. Ich denke zum Beispiel an dieses Beispiel Waldsterben. Ja. Erst stirbt der Wald, dann stirbt der Mensch. Mhm. Sie erinnern sich noch, Herr Radkau. Ein chronischer Prozess wurde als akuter dargestellt. Man meint, das so dramatisieren zu müssen. Ja, lässt sich denn in der Politik überhaupt etwas bewegen, wenn man es nicht in dieser Weise, und sei es fälschlich, dramatisiert?
Das ist auch wieder eine Frage, die es in sich hat. Dieser Waldsterbensalarm hat tatsächlich einen prompten Erfolg gehabt, nicht diese Entschwefelungsordnung der neuen Regierung Kohl von 1983, die die Energieunternehmen Milliarden gekostet hat. Andererseits, das Waldsterben ist ja eindeutig nicht eingetreten, nicht? Und das Waldsterben als falscher Alarm ist dann auch zu einem Standardargument der Klimaskeptiker geworden, nicht? Also man sollte diesen Katastrophismus bloß nicht übertreiben. Auch, und zwar noch aus einem anderen Grunde. Ich habe mich in meinen 40 Dozentenjahren immer auch sehr stark in der Lehrerbildung engagiert. Also bloß nicht in der didaktischen Theorie. Ich habe stattdessen immer Unterrichtsübungen abgehalten, auch in Grundschulklassen, auch in Klassen mit zur Hälfte türkischen Schülern. Aber da ist mir auch bewusst geworden, man muss mit Katastrophenalarm vorsichtig sein. Gerade sensible umweltbewusste Schüler kann man dadurch verängstigen. Ich meine, wenn man selber schon so eine ganze Reihe Jahrzehnte auf dem Buckel hat, hat man irgendwie so ein Grundvertrauen, irgendwie geht das Leben doch weiter. Aber es hat zeitweise unter Schülern geradezu den Typ des Umweltneurotikers gegeben, der irgendwie gelähmt war vor Angst. Deswegen habe ich so insgesamt eigentlich eher die Tendenz, vor einem überzogenen Katastrophismus zu warnen. Ich meine auch, man hört öfters so, gerade auch von Gegnern der Umweltbewegung, die Umweltbewegung ist ja aus so einer German Angst, aus so einer Panik heraus entstanden. Ich meine, es hat natürlich durchaus viel Angst gegeben, aber wenn ich das also im Gesamtüberblick sehe, halte ich diese These für sehr anfechtbar.
Wir hatten ja gesagt, die Umweltbewegung ist sowohl auf die Zukunft bezogen, aber in anderen Aspekten auch sehr deutlich auf die Gegenwart. Kann man denn formulieren, dass diese Bewegung einerseits eine Protestbewegung gegen eine verhängnisvolle Zukunft ist, aber andererseits sich versteht als Gestaltungsraum für neue sozial-ökologische Ansätze, ganz unmittelbar im Hier und Jetzt? Also einerseits hier Protest gegen die Zukunft, andererseits Gestaltung unmittelbar der Gegenwart?
Ja, also diese gestaltenden Kräfte haben sich in der Umweltbewegung immer stärker durchgesetzt. Nicht? Man darf eben nicht nur auf die militanten Protestler gucken, die sich mit Polizisten prügelten. Nicht? Die Umweltbewegung hat einen langen intellektuellen Vorlauf gehabt. Also sie hat auch eine weite intellektuelle Begleitung gehabt, auch innerhalb der Justiz. Nicht? Da hat sie auch ihre Sympathisanten gehabt, auch Sympathisanten innerhalb der Kirchen, innerhalb der Wissenschaft. Vielleicht ist das auch der Grund, weswegen es heute noch kein wirklich umfassenden bis befriedigendes Standardwerk über die Umweltbewegung oder auch nur über die Anti-AKW-Bewegung gibt, weil da eben doch sehr viel dazu gehört. Man darf nicht nur auf das sehen, was man sich so generell einfach so unter Bewegung vorstellt.
Herr Radkau, Sie haben sich mit sehr vielen Zukunftserwartungen und damit auch mit vielen Irrungen und Wirrungen beschäftigt. Wenn Sie nun mal Resümee ziehen wollten, und das haben Sie ja in diesem Buch über die Geschichte der Zukunft getan und haben da 10 Thesen aufgestellt. Zu welchem Resümee kommen Sie dabei?
Ach, zu verschiedenen Resümees. Also Sie werden nicht von mir erwarten, dass ich jetzt als Prophet auftrete und sage, was Trump in den nächsten Jahren anstellen wird. Ich finde, es hat durchaus seinen intellektuellen Reiz und auch seinen politischen Wert, sich bewusst zu machen, dass die Zukunft erhebliche Unbekannte enthält. Wir müssen über die Zukunft nachdenken, wir müssen mögliche künftige Folgen gegenwärtiger Handlungen bedenken. Wir sollten da aber bedenken, dass es mehrere mögliche Szenarien gibt. Und gerade diese Einsicht kann auch offen machen gegenüber Andersdenkenden, die eben ihre andere Denkweise mit anderen Zukunftsvorstellungen verbinden. Ich finde es außerordentlich unglücklich, diese Polarisierung der politischen Diskussion in unserem Lande. Die einen träumen noch von den Vereinigten Staaten von Europa, die anderen, der Nationalstaat muss mal wieder stärker gemacht werden. Die einen haben immer noch so drauf offene Grenzen, Multikulti, Weltgesellschaft. Die anderen verweisen auf die bekannten Gegenargumente, Kriminalität und. Die einen treiben den Klima-Alarmismus manchmal bis zum Extrem. Die anderen sammeln die Gegenargumente, die zur Skepsis Anlass geben. Ich finde das alles sehr unglücklich. Sogar innerhalb der gleichen Gruppen der Ökobewegung gibt es manchmal eine Polarisierung. So, die einen sind auf Effizienz abgefahren, die anderen sind auf Suffizienz abgefahren. Für die Effizienzleute sind die Suffizienzleute so soziologische Schluffis. Für die Suffizienzleute sind die Effizienzleute Technokraten. Ich finde, da muss man wegkommen. Das ist politisch völlig kontraproduktiv. Kann auch populistischen Bewegungen Wähler zutreiben. Insofern kann gerade das Bewusstsein der Unsicherheit der Zukunft, was das Zukunftsdenken nicht lähmen sollte, wohlgemerkt, doch auch politisch sehr, sehr konstruktiv sein.
Ich fand bei diesen Schlussüberlegungen doch sehr interessant, dass Sie sagen, es gibt zwar so viele Fehlprognosen und auch diesen pessimistischen Pragmatismus in der bundesdeutschen Gesellschaft hinsichtlich der Zukunft, aber letztendlich weckt das nicht selten auch eine bestimmte Sehnsucht nach ausgiebigeren, nach konkreteren Zukunftsentwürfen. Und das ist doch ein merkwürdiges Ergebnis. Die Zusammenschau dieser vieler gescheiterten und fragwürdigen Zukunftserwartungen führt dazu, dass man sich nun genauere Zukunftserwartungen wünscht. Ist es so?
Ja, also ich muss auch gestehen, mich ist zwischendurch auch eine solche Sehnsucht überkommen. Aber auch das ist eine schwierige Frage. Nehmen wir mal die Energiewende. Das ist für mich überhaupt eine der aller spannendsten Fragen. Wird die Energiewende gelingen oder wie wird sie gelingen oder wird sie am Ende so ein schamhaftes Nebeneinandersein von Atomkraftwerken für die Grundlast und erneuerbare Energien für die Spitzenlast? Es ist immer wieder kritisiert worden. Von Anfang an hätte es einen großen Masterplan für die Energiewende geben müssen. Ich habe noch vor ein paar Wochen in Hamburg vor etwa 100 Handwerkern und Ingenieuren gesprochen, die im Umweltschutz engagiert sind und mit denen genau dies diskutiert. Aber gerade die sagten aus ihrer Erfahrung heraus, nein, ein vorschneller Masterplan wäre ganz falsch. Da ist noch so viel in der Entwicklung. Auch dass Solarzellen vom Material her in umweltfreundlicher Richtung entwickelt werden. Das kann man nicht alles gleich von Anfang an festschreiben. Ich habe mich auch intensiv befasst mit Hermann Scheer. Hermann Scheer ist ja in der erneuerbaren Energieszene eigentlich eine große visionäre Gestalt gewesen. Er hatte in seinem Auftreten etwas Prophetenhaftes mit seinen leuchtenden Augen. Ich habe auch viel über ihn mich ausgetauscht. Hermann Scheer war vom Typus hier eigentlich ein Visionär. Er hatte auch in der Zeit von Tschernobyl in der Nacht so eine ganz konkrete Vision, solarer Wasserstoff, also mit Sonnenenergie Wasserstoff abspalten. Da wäre ja zugleich auch das Treibstoffproblem mit gelöst, was ja bislang ein ganz Wunderpunkt ist, der erneuerbaren Energien. Er hat zeitweise sogar die SPD und auch sogar den Spiegel begeistert für den solaren Wasserstoff. Es gab so um 1987 herum richtig so eine solare Wasserstoff-Euphorie. Aber dann wurde es im Laufe der 90er Jahre immer stiller um dieses Projekt. auch in Neuendorf am Wald, diese damals weltgrößte Anlage dafür gebaut worden. Ich habe auch mit Leuten telefoniert. Aber nach dem Jahr 2000 hat das keiner mehr besichtigen wollen. Woran das eigentlich gescheitert ist, blicke ich bis heute nicht so ganz durch. Aber es ist offenbar vertrackter, als man zunächst dachte. Wasserstoff ist ja hoch explosiv. Also das nur so als ein konkretes Beispiel, um darauf hinzuweisen, auch bei den erneuerbaren Energien ist da noch einiges an Entwicklungen erforderlich. Das hat auch Hermann Schier in seinen älteren Jahren, er ist leider schon zu früh, 2010 gestorben, klar gesehen und sich gebremst von zu konkreten solaren Zukunftsvisionen, obwohl er den Spitznamen Sonnenkönig hatte.
Ja, es ist also doch etwas schwieriger mit diesen Masterplänen. Ja, der Doppelkopf mit Professor Joachim Rathkau neigt sich dem Ende zu. Am Mikrofon verabschiedet sich Konrad Ley. Herr Rathkau, Sie haben sich zum Abschluss eine Ouvertüre gewünscht aus Richard Wagners Rheingold. Ist das auch Zukunftsmusik?
Naja, die Richard Wagners Musik wurde ja von Zeitgenossen gerne Zukunftsmusik genannt, oft mit spöttischem Unterton, das war so eine Standardbezeichnung für Wagner Musik. Aber ich habe schon immer eine Schwäche für Wagner gehabt. Die Rheintöchter im Rheingold verkörpern doch irgendwie die Wiedervereinigung von Mensch und Natur. Und das entspricht auch meinen eigenen Sehnsüchten, denn ich bin ja doch auch zu einem Gutteil Umwelthistoriker und so meine ganze Sehnsucht gilt einer Wiederversöhnung von Mensch und Natur.
Wir hören die Ouvertüre zu Das Rheingold von Richard Wagner, gespielt vom Orchester der Bayreuther Festspiele. Dirigent ist Daniel Barenboim.